Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Resilienz wird als Widerstandsfähigkeit auch dann betrachtet. Ja, es geht um Flexibilität, also flexibel mit den Dingen da draußen umzugehen, mit den Widrigkeiten und den Stressoren, die mir entgegengebracht werden. Ne, und da spüre ich auch gerne Emotionen dabei. Aber überall auf der Welt sagen die Schadenfreude. Ja, also das gibt's sonst nicht, das Konzept. Die Freude über das Unglück anderer Menschen gibt's nur in Deutschland, was auch immer das auch über unsere Kultur aussagt. Ja, aber das ist total spannend. Und dann gibt's in anderen Ländern dann andere Gefühlsbegriffe und andere Emotionskonzepte. Und es ist total spannend, die sich dann auch anzueignen. So, und damit das Herz sich wieder reguliert, braucht es eine Aktivierung des Parasympathikus. Und das kriege ich hin, wenn ich in eine langsame, kontrollierte Atmung gehe. Der durchschnittliche Erwachsene atmet einen Zyklus von 12 bis 20 Atemzügen pro Minute.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie hilft Emotionsregulation der individuellen Resilienz? Für dieses Gespräch habe ich den Podcaster, Autoren und Resilienzexperten Ruben Langwara eingeladen. Zur Person: Ruben Langwara ist ein Experte für emotionale Resilienz und Emotionsregulation. Hier einige wichtige Informationen über ihn. Er ist Wirtschaftspsychologe, Resilienztrainer und Lehrcoach an der Resilienzakademie und MiSource-Mitentwickler. Aktuell ist er selbstständiger Unternehmer und Experte für emotionale Resilienz im Business seit Mai 2023. Er ist ehemaliger Leiter der Abteilung Forschung und Trainingsdesign in der EILAT Akademie Berlin von April 2017 bis Juni 2023 und Projektpartner für emotionale Resilienz in der Resilienzakademie Göttingen. Langwara hat sich auf die emotionale Resilienz und Emotionsregulation spezialisiert. Er entwickelt wissenschaftsorientierte Trainingskonzepte zur praktischen Nutzung von Emotionen als Kraftquelle für Motivation und psychische Gesundheit. Sein Fokus liegt besonders auf sogenannten Emotion-Workberufen, die intensive zwischenmenschliche Interaktion erfordern. Er ist unter anderem auch Co-Autor des Buches »Die Kraft unserer Emotionen – resilient und stressfrei mit MiSource«, welches 2022 im Jungfermann Verlag erschienen ist. Und jetzt freue ich mich sehr, ihn hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Ruben.
Hallo, lieber Danny. Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Ruben, ich habe jetzt im Intro schon ein, zwei Worte für dich gefunden und so ein bisschen erzählt, was du so gemacht hast. Aber würdest du uns vielleicht mit eigenen Worten nochmal sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Das finde ich so eine schöne Frage aus deinem Podcast. Und darüber habe ich auch nachgedacht. Und natürlich hat auch mein Leben mehrere Stationen. Und ich habe mich gefragt, auch schon vor einer längeren Zeit, wann war so mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Emotionen, mit dem Thema Psychologie, weil ich bin Wirtschaftspsychologe, das ist das, was ich studiert habe. Aber davor, in meiner Schulzeit, in meiner Kindheit, gab es einen Vorfall, der hat mich sehr geprägt. Und das war eine Erzählung von meiner Mutter, die war leider sehr traurig. Da war meine Mutter traurig in der Küche. Und ich habe sie da nur gesehen mit so 8, 9 Jahren. Und habe gefragt, Mensch, Mama, was ist denn los? Und dann hat sie es mir erzählt, dass die Frau eines Kollegen meines Vaters sich suizidiert hat. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, oh, ist das nicht ein bisschen früh, so einem 8- oder 9-Jährigen das zu erzählen? Aber ich bin heute wirklich ganz froh drum, wie sie mit mir dieses Gespräch geführt hat, weil ich natürlich gefragt habe, warum? Ja, und dann haben wir darüber geredet, ne, dass manche Menschen ihren Wert nicht sehen und ihren Wert im Leben nicht sehen. Dann haben wir über das Thema Depression gesprochen, weil die Mutter dieser Frau hatte bereits eine schwere Depression und die hat die anscheinend an die Tochter vererbt. Aber diese Situation war für mich dann nachhaltig auch so traurig, weil sie hatte gerade ein neugeborenes Kind, hatte noch ein anderes Kind und das war wirklich ganz, ganz prägend für mich. Und wo ich mir dachte, Mensch, ja, sie dachte, sie ist davon ausgegangen, sie hat das auch und sie wird das auch so einen schlimmen Verlauf haben. Und ich dachte mir, Mensch, kann man dagegen nichts tun? Und wie kann man denn Menschen ihren Wert zeigen und ihre Wertigkeit zeigen? Und ja, so bin ich dann immer ja durchs Leben gelaufen und habe versucht, den Menschen meinen größten Wert entgegenzubringen, und zwar die Wertschätzung. Also jedem zu zeigen, hey, du bist wichtig und ich höre dir zu und ich sehe dich und so weiter. Und so habe ich versucht, durchs Leben zu gehen. Als es dann zu meinem Abitur ging und ich dann entscheiden durfte, Mensch, was mache ich denn jetzt nach meiner Schulzeit, habe ich hatte ich einen Trip nach Paris und da habe ich meinen Onkel getroffen und da habe ich mit ihm gesprochen und hat er mich gefragt, was machst du danach? Ja, ich will irgendwas mit Psychologie machen, aber ich will nicht in die klinische Psychologie rein, ich will nicht unbedingt mit kranken Menschen arbeiten, ich möchte Menschen in Unternehmen gesünder machen, dass sie dort Spaß haben, dass sie da Freude haben, dass sie motiviert sind, dass sie da gesund auch sind und da präventiv vor allen Dingen dann arbeiten. Und dann habe ich ihm auch so ein bisschen erzählt und so weiter und dann hat er gesagt, ja, wie wär's denn mit Wirtschaftspsychologie und guck dir auch mal sowas wie NLP an. Mhm. Ne? Und genau das habe ich dann auch gemacht, da war ich so in der 12. Klasse. Und dann habe ich mich für Wirtschaftspsychologie entschieden, habe das in Berlin studiert, habe während meines Studiums ging es darum, wo mache ich ein Praxissemester, also 6 Monate Praktikum. Und meine Mutter hatte, sie ist Scheidungsanwältin tatsächlich und Mediatorin, ihre Mandantinnen und Mandanten haben sie aber immer wieder gefragt, Mensch, können Sie mich nicht mal coachen? Und dann hat sie eine Coaching-Ausbildung gemacht bei Dirk Eilert in Berlin. Der hat eine Akademie für emotionale Intelligenz, ist da im Bereich Emotionscoaching und ja auch das Thema ja Emotionen, emotionale Intelligenz, der führende Name. Und dort habe ich dann mein Praktikum gemacht, nachdem meine Mutter den Kontakt klar gemacht hat. Und dort hat es mir so gut gefallen, dass ich dann nach meinem Studium dort geblieben bin. Und dann habe ich dort in dieser Akademie für emotionale Intelligenz die Forschungsabteilung geleitet. Und das ist auch das, was ich heute noch mache. Und das ist das, was ich dort auch gemacht habe, die Wissenschaft in die Praxis zu übersetzen mit dem Schwerpunkt auf Emotionen. Das war in der Eilert-Akademie das Thema Emotionserkennung. Das ist das Thema Emotionscoaching. Das ist das Thema Resilienz. Emotionale Resilienz, genau. Und leider, auch wir sind emotionale Wesen, unsere Beziehung hat leider das verflixte 7. Jahr nicht überstanden. Und so bin ich dann rausgegangen aus der Akademie. Und ja, mache jetzt das Thema emotionale Resilienz, das Thema Führungskräfteentwicklungstrainings selbstständig und arbeite sehr, sehr intensiv mit dem lieben Sebastian Mauritz zusammen in der Resilienzakademie und innerhalb der Resilienzinitiative, wo unser Ziel ist, bis 2030 1,5 Millionen mehr Menschen resilienter zu machen. Genau, und an diesem Punkt bin ich gerade, an diesem Punkt sozusagen mit dem Ziel bis 2030, 1,5 Millionen mehr Menschen resilient zu machen.
Ich glaube auch, ihr seid hier auf einem guten Weg, weil ihr seid ja meiner Wahrnehmung nach schon so die erste Adresse, wenn ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen will. Mhm. Also ich empfehle auch jedem gerne die Webseite, wo Sebastian ja regelmäßig Blogbeiträge schreibt und viele Übersichten und quasi ist es schon ein bisschen unumgänglich. Und gleichzeitig habt ihr einen sehr tollen Podcast gestartet, Rethinking Resilience, wo man dich und Sebastian hören kann und auch mit sehr, sehr starken Gästen. Und da habe ich schon gemerkt, uiuiui, da gab es eine Folge, die war ein bisschen länger, wo du es erklärt hast. Da habe ich gesagt, boah, krass, da ist richtig viel Wissenschaft dahinter. und da wollen wir auch so ein bisschen heute eintauchen. Mhm. Ihr habt auf der Webseite so die 4 Arten individueller Resilienz. Das ist eine sehr schöne Grafik und gleichzeitig finde ich, dass sie ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Und wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen gesprochen. Und da hatte ich einfach so nicht Irritation, sondern ich habe es da nicht richtig hingekriegt. Mhm. Und die Emotionsregulation ist halt ein Teil davon. Und vielleicht kannst du uns jetzt mal von der Vogelperspektive abholen. Und dann gehen wir quasi in den direkten Sturzflug über und tauchen tief ein in die Emotionsregulation. Aber so ein bisschen abholen, was sind so die vier Arten von der Resilienz? Weil da steht dein Name, da steht von der Dame Komnik, die habe ich jetzt gerade erst entdeckt, die neue Folge bei Rethinking Resilience. Ja. Deiner und Sebastians. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen, so einen groben Überblick, was ist da abgebildet und was finden wir da? Und
super. Und der erste Name, der dort ja steht, ist Sebastian Mauritz. Und der hatte auch die Grundidee dafür. Und ich glaube, das war so 2019 oder so oder 20 oder so. Irgendwie so in die Richtung, wo er schon von dieser Idee erzählt hat, die Resilienz in unterschiedliche Bereiche aufzuteilen, Arten aufzuteilen, weil wir sagen ja immer, Resilienz ist im Kontext von Problem, Stress und Krisen dann relevant. Ne? Also Problem als Ist-Soll-Unterscheidung, ne? Stress im Sinne von, da kommt noch eine emotionale Komponente dazu, eine emotionale Ladung dann dazu bei diesem Ist-Soll-Unterschied und eine Krise dann wirklich das nochmal sehr stark in der Intensität im emotionalen Erleben. Und das dann aufzuteilen auf unterschiedliche Arten dann auch der Resilienz und dann was damals war auf jeden Fall die mentale dann dabei, beziehungsweise die psychische Resilienz, dann war die körperliche auf jeden Fall auch da. Dann hatte ich auch mal dazu gebracht, Mensch, willst du nicht noch eine emotionale Resilienz dann dazu nehmen? Natürlich, ne, aus meinem Eigensinn, weil das halt mein Spezialgebiet dann ist in diesem Bereich. Also das Thema emotionalen Stress und das ist dann auch genau diese Brücke dann dazu. Also bei Stress, vor allen Dingen emotionale Resilienz. Die Psyche haben wir dann nochmal unterschieden. Weil Psyche, du hast gerade die neue Folge mit Christina erwähnt, Christina Komnik, sie macht die seelische Resilienz und Psycho und Seele, das wird ja synonym benutzt, ne, weil Psyche ja übersetzt auch Seele bedeutet. Nur hat es für uns nochmal einen Unterschied. Die mentale Resilienz ist eher für die Problemlösung dann entsprechend da, also kreative Problemlösung eines Ist-Soll-Unterschieds. Ne, wo ich dann nochmal in das sogenannte divergente Denken gehe, dann, ne, also kreativ nochmal anderweitig da rein denke, kognitiv flexibel bin. Zum Beispiel, du bist Visual Facilitator, du hast eine unglaubliche kognitive Flexibilität, dadurch, dass du auch so viel in Bildern denkst und dieses Thema, Mensch, wie mache ich denn jetzt diesen Sachverhalt, zum Beispiel, ich habe mal einen anderen Visual Facilitator gesehen, Daten erfassen und dann hat er eine Hand gemalt, eine Faust gemalt, wo dann ein Binärcode gegriffen wurde. Und das finde ich so genial, ja, dann in dem Moment wirklich sofort auf sowas zu kommen. Und das ist genau diese Thematik der mentalen Resilienz, diese schnelle kognitive Anpassung und schnelle Problemlösungsfindung. Seelische Resilienz geht eher auf das Thema der Krisen. Ja, also da ist das Motto, was fängt mich auf, wenn alle anderen Emotionsregulationstechniken nicht mehr greifen? Das geht auch in einen spirituellen Bereich, das geht auch in diesem Bereich von eine Vision finden, von Vertrauen haben ins Leben. Das finde ich ein extrem spannendes Konzept, hat Christina Komnik entwickelt, veröffentlicht auch bald ein Buch, ein Workbook zu dieser Thematik, ist ein extrem spannendes Feld. Dann haben wir noch die körperliche Resilienz, das ist unsere Basis, das macht der Gerhard Moser aus Österreich. Und er hat auch ein schönes Konzept entwickelt, das nennt sich BASE, das ist ein Akronym, steht für Bewegung, Achtsamkeit, Schlaf und Ernährung sozusagen als die grundlegenden Faktoren auch für die körperliche Resilienz. Achtsamkeit würde ich eher nochmal zur mentalen Resilienz tatsächlich auch mitzählen, das ist ein starker Übergang, aber vor allen Dingen eine Bewegung, Schlaf, Ernährung für das Hormonsystem, für das Immunsystem, das in Balance zu bringen. So, und ich mache emotionale Resilienz, das ist entsprechend bei dieser Thematik. des Stresses, emotionaler Stress, Stress regulieren, wenn das Herz bis zum Hals schlägt, wenn ich mich nicht kontrollieren kann, wenn ich außer mir bin und so weiter und so fort. Also bei Problemen mentale Resilienz, bei Stress emotionale Resilienz, bei Krisen seelische Resilienz und als Basis, was sich auch auf alles andere auswirkt, ist das Thema körperliche Resilienz. Und es gibt immer wieder Schnittpunkte zwischen diesen einzelnen Arten der Resilienz. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen verständlicher geworden.
Ja, super cool, super. Vielen lieben Dank. Ich finde es ganz spannend, auch in dem Punkt, als ich angefangen habe, vor jetzt 5 Jahren, mich mit dem Thema Resilienz zu beschäftigen, war tatsächlich der Auslöser, also ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, ich habe mich mega resilient gefühlt, ne? Ich bin Einzelkämpfer, ich bin Soldat, ich bin Offizier, war im Einsatz, habe alles Mögliche erlebt und ich habe immer funktioniert und dann plötzlich als Geschäftsbereichsleiter in einem Meeting habe ich geweint. Das war für mich ein so richtiger Zusammenbruch, weil ich mich nicht unter Kontrolle hatte. Ich wusste nicht, wo es herkam. Das heißt, ich habe mich das erste Mal mit diesem Thema Emotionsregulation auseinandergesetzt, weil ich das eben nicht mehr hatte und es auch nicht verstanden habe. Und deswegen finde ich quasi jetzt, das ist jetzt 5 Jahre her, ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt und gleichzeitig, wenn ich dich jetzt als Experte vor mir weiß, sicher, dass es da noch ganz, ganz viel zu lernen gibt und zu erfahren gibt. Vielleicht kannst du uns sagen, welche Rolle spielt Emotionsregulation für unsere individuelle Resilienz und was passiert, wenn wir die nicht haben? Wann verlieren wir die? Was sind so die Hintergründe dazu?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also für mich ist natürlich Emotionsregulation einer der Kernelemente der Resilienz dann auch allgemein, ne? Weil Stress beziehungsweise Resilienz wird als Widerstandsfähigkeit ja auch dann betrachtet. Ja, es geht um Flexibilität, also flexibel mit den Dingen da draußen umzugehen, mit den Widrigkeiten und den Stressoren, die mir entgegengebracht werden. Ne, und da spüre ich auch gerne Emotionen dabei. Ne, mein Herz schlägt schneller, ich habe hier schwitzige Hände, mein Mund wird trocken und in einem bestimmten Kontext, dann sage ich, das ist jetzt eine Angst und die Angst überwältigt mich jetzt gerade oder eine Trauer überwältigt mich jetzt gerade oder einen Ärger überwältigt mich jetzt gerade und ich funktioniere gerade nicht so, wie ich es denn gerne möchte und das kennen wir alle. Ja, dass wir beispielsweise im Streit, in der Diskussion, sei es mit dem Partner, mit den Kindern, manchmal auch im beruflichen Kontext, Dinge sagen aus dem Affekt, die wir dann später bereuen. Und das können wir auch neuronal relativ einfach erklären mit einem schönen Modell. Das hat ein Psychiater namens Daniel Siegel vorgestellt. Alisha Riebe hat ja in einer Folge auch schon mit der Faust dann gearbeitet. Das ist genauso in diesem Bereich, ne, wo du dir vorstellen kannst, ich nehme jetzt sozusagen meinen Daumen in die Handinnenfläche und stülpe meine anderen Finger dann da drüber. Das ist das Hand Model of the Brain. Und mein Daumen, der repräsentiert das limbische System, sozusagen das Emotionsnetzwerk. Das ist nur ganz einfach ausgedrückt, ne? Eine ganz starke Reduzierung. Und da drüber, die anderen 4 Finger, die da drüber gestülpt sind, das ist jetzt, unser Neokortex, wo 30% direkt hinter unserer Stirn ist der präfrontale Kortex. Der ist für die Emotionsregulation auch mit zuständig. Dessen Hauptaufgabe ist es, anderen Hirnbereichen zu sagen, komm mal runter, beruhig dich mal. Ja, und dann ist es aber so, dass dieser präfrontale Kortex und das limbische System und vor allen Dingen, und das jetzt wäre jetzt hier mein Daumennagel, der wichtigste Hauptakteur, wenn es um Stressreaktionen geht, die Amygdala, die stehen immer in Konkurrenz. Die kämpfen ständig um Ressourcen. Ja, und es geht da um eine funktionale Konnektivität. Also das, ja, die Amygdala darf natürlich an sein, aber der präfrontale Kortex sollte auch noch mit an sein, um dann auch sozusagen uns zu sagen, hey, ja, du ärgerst dich jetzt gerade, aber handle in dieser Situation bitte gerade situationsangemessen. Also du willst deinen Kunden noch behalten. Ja, du willst deinen Mitarbeiter noch behalten. Ja, und dann kannst du denn jetzt, auch wenn du den jetzt gerne an die Wand klatschen würdest, mach's nicht. Ja, dafür ist der präfrontale Kortex zuständig. Die Amygdala würde sagen, gib ihm los, der hat's richtig verdient. Ja, und genau das ist auch diese Gesprächsführung, die die beiden jetzt metaphorisch haben. Also die Amygdala sagt dann bei einem Ärger, gib ihm richtig. Der präfrontale Kortex sagt, nein, hey, mach's lieber nicht. Ja, du solltest dich besser beruhigen, weil, also das wäre jetzt gerade nicht angemessen. Doch, doch, der hat's richtig verdient. Und du kannst dir wirklich vorstellen, und das mache ich jetzt genau nochmal mit meiner Faust, die Amygdala drückt dann gegen den präfrontalen Kortex. Und irgendwann gibt der präfrontale Kortex auf und uns geht die Hutschnur, wir gehen an die Decke dann sozusagen. Und dann hat die Amygdala sozusagen hier gewonnen, in Anführungsstrichen. Und wir sind gerade vollkommen im Affekt, die Amygdala feuert gerade richtig. Das wirkt sich auch auf den ganzen Körper aus. Ne, Herzrate geht hoch, und so weiter und so fort. Also wir kriegen richtig viel Energie jetzt gerade rein ins System und dann sind wir so richtig am Motzen. Ja, und irgendwann ist es dann so, dass wir dann uns, wenn ich so ausdrücken darf, ausgekotzt haben. Ja, sind aber nicht so ganz funktional dann in dem Moment eventuell. Und dann irgendwann so, jetzt habe ich dieses Bedürfnis, was hinter dieser Emotion liegt, von ich setze mich durch, ich gebe ihm, ich stehe für meine Werte ein. Zwar in dem Sinne erfüllt, aber andere eventuell verletzt und dann beruhige ich mich irgendwann und dann kommt der präfrontale Kortex wieder und dann kommt die Reue. Weil dann kommt wieder dieses Reasoning rein, also dieses Thema von, Mensch, das hätte ich mal anders machen sollen und das jetzt, oh, das tut mir jetzt doch irgendwie leid, das sollte ich das nächste Mal anders machen. So, das ist dieses Thema aus dem Affekt gehandelt. Deswegen, für eine starke Emotionsregulation muss ich den wichtigsten Muskel der Emotionsregulation trainieren. Und das ist der präfrontale Kortex. Ja, und da gibt's entsprechend mehrere Methoden, um das zu tun. Wenn wir jetzt zum Beispiel dein Beispiel nehmen, Danny, von damals. Mhm. In welcher Situation warst du denn da gerade? Also in welchem Zustand warst du denn da gerade, dass es so, ja, dass du so übermannt wurdest dann in dem Moment? Also warst du wirklich so in so einem... Zack.
Die Situation, das war damals das Groteske. Ja. Die Situation war überhaupt nicht, die gegenwärtige Situation war eigentlich überhaupt nicht kritisch. Es war irgendein Business-Meeting, was jetzt. Ich habe die Situation auch gar nicht mehr so im Kopf. Das war eigentlich gar nicht wichtig. Aber die ganzen Rahmenbedingungen, um die es damals ging. Das heißt, mein Vater lag im Sterben, ich habe die Sterbebegleitung gemacht. Ich war weit weg von meiner Familie. Das heißt, es war eine Fernbeziehung oder eine Fernehe, weil ich einfach woanders gearbeitet habe. Ich habe selber als Geschäftspreisleiter sehr viel gearbeitet. Es gab auch eine Überlastung, hatte den inneren Treiber, ich bin stark. Das heißt, ich habe auch mal keine Hilfe angenommen, habe es auch nicht eingestanden. Und irgendwie war der Rucksack einfach zu voll inzwischen. Ja. Und das habe ich mir aber nicht eingestanden oder hätte es auch nicht eingestanden. Und habe einfach auch Sachen, ganz viele Sachen runtergedrückt, nicht hochkommen lassen. Also ein Indianer kennt keinen Schmerz, ne? Bis der Körper mich quasi mit Magengeschwüren, somatischen Markern etc., das weiß ich jetzt hier nach 5 Jahren intensiver Beschäftigung mit dem Thema Resilienz, was da dann alles der Körper gesagt hat, nee, vorne halt, so geht's nicht weiter und mich dann auf die Knie gezwungen habe, bis ich dann mal reinschauen durfte und die Themen einfach anschauen durfte, um die mal so peu à peu abzuarbeiten, bis hin zu Wertekonflikten. Also da gab's halt ein richtiges volles Ballett, was wirklich nicht umsonst 3-4 Jahre gedauert hat, bis ich alles mal mir angeschaut habe, bis hin zu hypnosystemischem Coaching und sowas.
Ja, dann hat sich ja einiges kumuliert, ne? Also es gibt ja auch von Daniel Siegel dieses Window of Tolerance, das Fenster der Toleranz, ne, wo ich mich behalten drin sein sollte, was so meine Anforderungen angeht, so was so mein Arousal, also psychophysiologischen Erregungszustand angeht. Und irgendwann wird es dann halt zu viel. Und das kriegt der Körper dann nicht hin. Und dann kommt sowas raus.
Ja, ich habe noch, ich musste schmunzeln bei einer Folge von euch, weil du etwas ganz euphorisch erzählt hast und diese Euphorie habe ich in dem Moment geteilt, weil ich war Dozent für eine Coaching-Ausbildung in Heidelberg bei Professor Dr. Monika Zimmermann und da habe ich denen das innere Team beigebracht und ich habe einen Ausschnitt gezeigt aus einem Film, den du auch kennst, nämlich Alles steht Kopf 2. Und ich finde den ja großartig, weil das so diese inneren Stimmen sind und als du eben geschrieben hast, naja, dann explodierst du und dann gehst du da heiß. Dann habe ich richtig schön diesen kleinen Wutbürger, nicht diese kleine Wutemotion gesehen, die da aufflammt. Und ich weiß, ich habe ganz vielen Hörern diesen Film schon empfohlen, weil ich ihn einfach ganz, ganz toll finde, in vielerlei Hinsicht. Aber wenn man das jetzt irgendwie einordnen würde, es gibt ja auch zum Beispiel zwei Teile, das heißt im ersten sind irgendwie so Grundemotionen, in der Pubertät kommen noch andere Sachen hinzu. Wie viel Wahrheit in Anführungsstrichen ist da dran? Was da Fiktion, könnte man auch mal sagen, das sind Grundemotionen, das sind Grundbedürfnisse, weil, worauf ich hinaus will, du hast vorhin so schön gesagt, naja, es gibt dann die Emotionen, wie zum Beispiel Angst, Trauer, Ärger. Und ich kenne ganz viele meiner Coaches, Geschäftsführer, die genauso, ich sage mal, seelisch, ich muss jetzt wertschätzend ausdrücken, aber wenig psychologische Grundbildung haben und wenig Kenntnis über die eigene Emotionswelt. Und wenn ich die dann frage, wie geht's dir, also dann können die kein Gefühl benennen, wie es ihnen geht. Ja. Das heißt, es gibt sehr wenig Selbstverbindung. Ja. Und deswegen würde ich da auch gerne mal so ein bisschen psychoedukativ reingehen. Was gibt es für Gefühle, wie hängt das zusammen und was hat das mit diesem Film auch zu tun?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage und da hast du jetzt leider die Büchse der Pandora geöffnet, weil es gibt ja jetzt wirklich eine ganz krasse Diskussion in der Emotionsforschung genau über diese Thematik, was Grundemotionen angeht. An sich, allen voran, würde ich gerne nochmal zu deiner Beobachtung was sagen, dass du Klienten fragst, wie fühlen sie sich, und die sagen, keine Ahnung. Und das ist eine Tendenz, die steigt. Es gibt einen Begriff aus der Psychologie, Alexithymie. Das heißt übersetzt so viel wie Gefühlsblindheit. 10% der Weltbevölkerung bezeichnet sich als gefühlsblind. Tendenz auch steigend. Und auch mehr Männer als Frauen. Also wer hätte das gedacht? Ne? Und wie kann man sozusagen hier präventiv arbeiten, beziehungsweise da ja die Menschen wieder in Kontakt mit ihren Emotionen bringen, indem man etwas trainiert, das nennt sich Emotional Granularity, emotionale Granularität, Unterscheidungsgenauigkeit, Differenzierungsgenauigkeit, wie du es auch immer nennen möchtest. Also es geht wirklich um ein Konzeptverständnis von Emotionen und wie fühlen die sich für mich an und wie kann ich denn diese Emotionen gut verstehen. Und da ist der Film Alles steht Kopf genial, weil in dem ersten Film geht es ja um die Beziehung zwischen Freude und Trauer. Ja, und genau diese Glaubenssätze, die da draußen auch herrschen, sowohl von Eltern zu den Kindern weitergegeben in der Schule und bis hin im Berufsalltag. Ja, nur die positiven Emotionen sind toll. Ne? Good vibes only. Ja, und genau diese Thematik, diese toxische Positivität, die es da draußen immer wieder gibt. Ja, wo es halt am besten nur Freude spüren und die anderen Emotionen, ja klar, also Angst, okay, ne, sollte es dafür da, dass ich jetzt hier mich in Sicherheit bringe und so weiter. Und da war es dann die Funktion in dem Film nicht klar von Trauer. Ja, und die wurde dann auch entsprechend dann nochmal entdeckt, so im Sinne von Werte, Erinnerungen, ne, daran zu erinnern, was ist mir wirklich wichtig. Ja, das im Herzen wirklich zu tragen, diese Freundschaft, die Riley in Minnesota hatte, ja, und dass sie die dann auch weiter dann auch trägt und so, und diese Nostalgie und so weiter. Das ist wirklich das Spannende da hier dabei, und das ist das Tolle an diesem Film, sowohl im ersten als auch im zweiten Teil, dass die Beziehung zu Emotionen in sich verändert. Du hast vorhin das innere Team angesprochen. Ja, und für mich ist es auch so, und tatsächlich mache ich auch genau solche Interventionen im Coaching, dass ich so eine Art emotionales Panorama mache, ja, so wie nach Lukas Derks das soziale Panorama, also wo ich die Emotionen aufstellen lasse. Wir haben so tolle Emotionsaufsteller, wo bestimmte Emotionen repräsentiert sind. Und dann lasse ich entsprechend die Klienten dann die Beziehung dazu beschreiben. Ne? Wer ist nah bei mir dran? Wen lasse ich nicht zu? Wer ist ganz weit weg? Wer ist ganz groß und guckt total auf mich herab? Oder und so weiter und so fort. Und es geht halt wirklich darum, die Beziehung zu diesen Emotionen zu verändern. Ne? Und diese Aufsteller, die sind natürlich eine Vorgabe, die wir dann machen. Da gibt's unterschiedliche Emotionen, die dann da drinnen sind. Wir haben jetzt 15 Aufsteller insgesamt. Ja, da könnte man sich jetzt denken, hey, warum denn jetzt 15 Aufsteller? Ne? Zum Beispiel aus der Emotionspsychologie. ne, aus der ursprünglichen, die geht auch auf Charles Darwin zurück. Na, 1872 hat er seine Universalitätshypothese aufgestellt und hat dann gesagt, es gibt halt bestimmte Emotionen, die werden kulturübergreifend gleich erlebt und auch ausgedrückt in der Mimik. Und das wurde dann in den 60er Jahren dann wieder aufgenommen von Sivan Tompkins und seinen Schülern Carol Izzard und Paul Ekman. Das ist so der berühmteste dann in diesem Bereich. Und so ist dann diese Theorie der Basisemotionen dann auch weiter vorangetrieben worden. 7 Basisemotionen waren es da. Angst, Überraschung, Ärger, Ekel, Verachtung, Trauer, Freude. Und genau damit arbeitet auch der Film. Nur ist es so, ne, dass man immer mehr Emotionen findet, ne, und immer mehr emotionales Erleben. Das sind wirklich solche Emotionen, da einigen sich sehr viele Kulturen drauf, dass es die gibt und dass man die so und so auf diese Art und Weise spüren könnte. Ja, also da gibt es einen relativ hohen konzeptionalen Konsens. Also darauf kann ich mich einigen, ne? Und auch weil wir es ja so beigebracht bekommen, ne? Zum Beispiel, es war heute total spannend. Ja, also du hast mich ja vorhin gefragt, Ruhm, wie geht's dir heute? Meinte ich so, ich hatte so einen okayen Morgen. Ich war nicht so geduldig mit meinem Sohn und habe den dann auch echt blöd angegangen und dann hat er geweint, dann habe ich mich entschuldigt und das tut mir immer so leid. Und tatsächlich habe ich dann, der ist 4 Jahre alt, habe ich dann selber ein Tränchen verdrückt dabei. Und meine Tochter, 2 Jahre alt, sitzt daneben und sagt, Papa, bist du traurig? Und sage ich, ja, Papa ist traurig. Und sie sagt, okay. Und genauso lernen das Kinder. Ne, natürlich auch auf eine andere Art und Weise, also wo wir Eltern das zurückspiegeln, Kinder weinen und wir sagen, hey, Schatz, bist du traurig? Ne, und dann lernen die dieses Konzept. Ja, aber was viele dann auch lernen von diesem Emotionskonzept, vor allen Dingen was die unangenehmen Emotionen angeht, ist, dass man die nicht spüren sollte im Alltag. Ne? Ein deutscher Junge weint nicht, heißt es bei Das Wunder von Bern. Ne? Bis du heiratest, ist alles wieder gut. Ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Wenn du als Mädchen dich ärgerst, bist du eine blöde Zicke und so weiter und so fort. Ja, das ist auch sehr geschlechtsspezifisch. Jungs, Männer dürfen offensive Emotionen ausdrücken, wie Ärger, Ekel, Verachtung. Ja, Frauen anscheinend in der Gesellschaft weniger. Ne? Also das ist da weniger erwünscht. Männer dürfen wiederum defensive Emotionen oder ja so weiche Emotionen wie Trauer, Angst und so weiter nicht so wirklich ausdrücken. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, und am liebsten, und das lernen wir dann später, immer schön friedlich und höflich sein. Aber wie sagte Friedemann Schulz von Thun schon so schön, zu friedlich und zu höflich. Das ist friedhöflich. Ja, also wir vergraben unsere wahren Emotionen unter der Prämisse, dass sie jetzt gerade irgendwas stören könnten. Und deswegen ist es so wichtig, die Beziehung dazu zu verändern, zu den Emotionen. Und das macht dieser Film wirklich wunderbar. Ich finde es dennoch wichtig, sich auch mit ganz vielen anderen Emotionskonzepten zu beschäftigen. Ja, und da gibt's eine Menge dann da draußen. Es gibt einen britischen Forscher, Tim Lomas heißt er, von der University of East London. Der hat ein Glossar des Glücks erstellt, also eine Lexikografie von Emotionskonzepten aus aller Welt. Über 80 Sprachen, fast 700 Begriffe sind dann da drinnen. Schadenfreude ist da auch drin. Das ist ein deutscher Begriff, gibt's nur in Deutschland. In allen anderen Ländern, in Amerika, du warst jetzt in Kenia, ich weiß nicht, ob die das da auch sagen, ja, aber überall auf der Welt sagen die Schadenfreude, ja. Also das gibt's sonst nicht, das Konzept. Die Freude über das Unglück anderer Menschen gibt's nur in Deutschland, was auch immer das auch über unsere Kultur aussagt. Ja, aber das ist total spannend. Und dann gibt's in anderen Ländern dann andere Gefühlsbegriffe und andere Emotionskonzepte. Und es ist total spannend, die sich dann auch anzueignen. Buki-Wuki aus der Niger-Kongo-Region, gehen wir auch nach Afrika. Das ist der unwiderstehliche Drang, die Klamotten auszuziehen, um zu tanzen. Kennst du bestimmt, oder? Dieses Thema, oh, mein Song und dann reiße ich alles von mir, gehe auf die Bühne und dann dance ich richtig ab. Und das ist wirklich total spannend und deswegen, das finde ich halt so wichtig in dieser Edukation von Emotionen, dass ich sage, ja, also das sind Emotionen, auf die haben wir uns, also haben sich viele geeinigt und da gibt's auch viel Forschung zu und dass Menschen dieses Konzept so ähnlich erleben. Und dann gibt's noch andere und es ist okay, dass du auch diese spürst und vielleicht willst du auch eine Benennung dafür haben, wie was du jetzt gerade spürst, einfach um es einzuordnen, um es zu verstehen. Was wichtig ist, ist, was möchte dir diese Emotion sagen? Wo möchte die dich hinführen? Weil diese Emotion hat eine Funktion. Die ist wichtig, auch wenn sie sich unangenehm anfühlt. Hör auf die Botschaft, solange sie noch leise ist. Wenn sie schreit, ist es zu spät. Ja, und dann ist genau dieses Thema des Amygdala-Hijack, wo die Amygdala die gesamte Energie des Gehirns kapert und du gerade vollkommen im Affekt agierst. Und deswegen ist es wichtig, solche Filme zu haben. Ja, da Menschen beizubringen, hey, die sind alle zu was gut.
Ja, hätte ich noch eine kleine Buchempfehlung, und zwar von Hans-Christian Biller, das Buch Kleine Gefühle, ist im Karl-Auer Verlag erschienen. Es ist ein Kompendium von A wie Angstweile bis Z wie Zauderlust. Das heißt, der hat sich, ich sage mal, es ist ein bisschen humorvolles Buch auch, weil er für ganz viele unterschiedliche Situationen mal analysiert hat und gesammelt hat, was ist das eigentlich für ein Gefühl? Das heißt, weg von diesen, genau was du gesagt hast, diesen, ich sage mal, noch relativ einfachen Grundgefühlen hin zu komplexeren Geschichten, wann wir das finden. Und das mit dem Beispiel Schadenfreude, weil ich das oft genug erlebe, also auch in Alltagssituationen, ne, wie sich Leute freuen, der andere hat ein Leid. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das so deutsch ist oder deutsch-kulturell oder weil das so ein präsentes Erleben ist, wenn jemand schreibt, also Pranks, wie man es in den USA kennt, das ist ja eigentlich genau das, was damit auch in Social Media zum Beispiel spielt. Ich habe noch eine Frage, und zwar, weil wir vorhin das Thema Alexithymie hatten und du sagst, es ist steigend. Ist das eine genetische Sache? Ist das eine Bildungsgeschichte? Ist das eine soziologische? Woher kommt diese Gefühlsblindheit?
Also da gibt es mehrere Komponenten dann dazu. Tatsächlich ist das nicht so sehr, da es ja auch ein Krankheitsbild ist, mein Bereich der Expertise, was ich darüber weiß, ist, dass halt geglaubt wird, die Tendenz steigt aufgrund auch von gesellschaftlichen Veränderungen im Sinne von, wir gucken immer mehr auf Smartphone, wir gucken immer mehr auf Bildschirme, diese echten Kontakte gehen runter, sodass wir nicht mehr diese Resonanzen haben und Leute dann sagen, hey, fühlst du dich so und so weiter und so fort. Ja, dass das ein Grund sein könnte, warum diese Tendenz dann steigt. Ja, und das andere ist dann natürlich auch ein neuronales Thema. Für Alexithymie brauche ich Empathie. Da gibt es auch bestimmte Hirnareale, die dann bei manchen Leuten besser ausgeprägt sind als bei anderen. Bei Menschen auf dem Autismus-Spektrum, da ist das ein anderes Thema. Ne? Und da ist auch entsprechend das Thema Alexithymie. Dann kann dann in dem Sinne höher sein. Ja, trotzdem ist es spannend, dass man Menschen mit Asperger, die auf dem Asperger-Spektrum sind, es auch beibringen kann. Also ich habe gerade einen Klienten, der ist auf dem Asperger-Spektrum, der ist auch in psychologischer Behandlung, also im Sinne eines psychologischen Psychotherapeuten, und ich mache halt zusätzliche Coachings und so weiter. Und vor allen Dingen halt in diesem Bereich der Psychoedukation, und das ist total spannend. Ja, der hat auch eine Freundin, und was das ausmacht sozusagen im Kontakt dann mit der Freundin, dass er dann die Sachen benennen kann, dass er die sehen kann, dass er dann auch seine Gefühle dann besser ausdrücken kann, dadurch, dass wir in dieses Konzeptverständnis dann gehen, der Emotionen. Das finde ich spannend, dass man da halt auch was machen kann.
Ich würde gerne nochmal mit dir in die Praxis reingehen. Ja. Ich nehme ein praktisches Beispiel. Ich habe eine E-Mail noch bei mir liegen, wo es ganz viel Feedback zu einer Veranstaltung gab. Und ich weiß, was bei der Veranstaltung gut lief und was schlecht lief, weil es die erste dieser Art war. Jetzt habe ich das bewusst ganz weit weggeschoben. Also das heißt, vor dem Jahreswechsel wollte ich die nicht haben. Jetzt habe ich demnächst eine Aussprache, einen Termin. Da darf ich die anschauen. Was würdest du Menschen jetzt zum Beispiel raten? Also ich weiß, das ist so wie, man steht auf der Bühne, 100 Leute applaudieren, einer guckt ein bisschen grimmig, man weiß gar nicht warum, aber man sieht nur diesen einen. Das heißt, man ist darauf fokussiert. Und das löst dann negative Gefühle aus. Jetzt weiß ich, wenn ich die E-Mail aufmache und da sind 2, 3 sagen, ja, das lief nicht so super oder das hätte besser sein können, dass das ganz viel mit mir macht. Das heißt, ich weiß, ich habe bestimmt einen halben Tag schlechte Laune oder es arbeitet in mir. Was wäre so deine Tipps? Wann darf man sich Sachen anschauen? Wie priorisiert man das? Weil ich muss es ja machen, da ist ja eine ganz große Chance für Wachstum. Aber ich weiß, dass mein Tag dann erstmal, dass ich schlechte Laune habe. Wie geht man mit unangenehmen Gefühlen um?
Und du hast gerade gesagt, wann darf man das aufmachen? Und da will ich tatsächlich auch anknüpfen, weil Sebastian Mauritz sagt ja auch immer, hat diesen schönen Satz, was auch immer du tust, tust aus einem guten Zustand heraus. Und dieser gute Zustand ist sehr individuell. Ne? Also das kann ein Entspannungszustand sein, das kann ein Freudezustand sein. Also je nachdem, wo du auf einem bestimmten Spektrum zwischen, ne, ich will gerade was Angenehmes haben und wie weit und wie hoch möchte ich im Arousal sein, also sozusagen möchte ich positiv erregt sein oder möchte ich positiv dann auch entspannt sein. Das wäre jetzt meine Frage an dich so, wie möchtest du dich fühlen, wenn du diese E-Mail öffnest? Also in welchem Zustand möchtest du da reingehen?
Also hätte ich jetzt vor 30 Sekunden hätte ich noch gesagt, das wäre doch klug gewesen, so gegen Jahresende, so kurz vorm Urlaub, eigentlich die ganze Scheiße aufzumachen. Also sowas wie irgendwelche Buchhaltungsgeschichten, was mir keinen Spaß macht oder Rechnung, Mahnung, irgend so, das ganze hässliche Gedöns mit einem Abwasch einfach mal anzuschauen, weil ich weiß, da geht's mir eh doof. Jetzt, wo ich erfrischt aus dem Urlaub zurückkomme, ist ja doof, mir jetzt schlechte Laune zu machen. Und gleichzeitig, also es arbeitet gerade in mir, was du gesagt hast, habe ich gesagt, naja, jetzt habe ich aber ein ganz gutes Fundament. Das heißt, ich bin jetzt schon irgendwie vorbereitet. Ich habe es zwar weggeschoben, aber ich glaube, ich bin jetzt einfach, habe eine gute Grundkonstitution. Und dieser Ausspruch von Sebastian, den du gerade gesagt hast, der hat gerade in mir gewirkt oder der arbeitet noch. Und das habe ich quasi nur gerade laut expliziert. Das heißt, rational hätte ich gesagt, wäre doch gut gewesen, hättest du es schon angeguckt, dann hättest du schon gearbeitet, du müsstest es jetzt nicht machen. Und gleichzeitig weiß ich jetzt, nö, nächste Woche hast du einen Termin, Feedback-Auswertung, dann guckst du es an, wenn du, ich glaube, wenn ich auch keinen Folgetermin habe oder so, wenn ich mich damit auseinandersetzen kann.
Okay, super. Ne? Und das sind jetzt die Rahmenbedingungen. Nur, wenn ich dich frage, in welchem Zustand möchtest du da reingehen, wie möchtest du dich fühlen? Also, du machst jetzt die Mail auf, ja, und welche Körperhaltung hast du dabei? Welchen mimischen Ausdruck hast du dann dabei? Und mit welchem Gefühl gehst du dort rein? Möchtest du dort reingehen?
Ich möchte mit einem neugierigen Gefühl reingehen, weil ich möchte mich drauf freuen, dran zu wachsen. So, das heißt, ich weiß ja auch schon, was gut lief und was nicht gut lief. Und ich glaube, wenn ich einen guten Umgang damit habe, also Kritik, die ich nicht teile, die mich mir nicht zu Herzen nehme, die ist mir, glaube ich, auch, die finde ich nicht schlimm. Aber wenn ich weiß, die stimmt, das würde mich halt bewegen. Ja, das Gefühl wäre, ich möchte ausgeglichen, balanciert und mit Wachstumswunsch reingehen. Gleichzeitig weiß ich, dass es was mit mir machen wird, was ich unangenehm empfinde.
Ja, okay. Und glaubst du, dass zum Beispiel dieser Wachstumswunsch als Ressource ein guter Gegenpol ist zwischen dem Unangenehmen, was dann da entstehen könnte? Weil das ist genau auch ein super, das ist genau auch das Thema der Emotionsregulation dann auch ja mit und der Resilienz allgemein. Der Ressourcenpol sollte größer sein als der Stresspol. Und deswegen ist es immer eine gute Idee, ne, Ressourcen dann vorher auch für sich zu aktivieren und da auch gerne da kontextspezifisch. Ne? Und du hast es als Wachstumswunsch, hast du es beschrieben?
Genau,
Wachstumswunsch. Ne? Und super. Ne? Und so, wenn ich jetzt mal diesen Katalog von Emotionen durchgehe, also da sehe ich das nicht drin. In den Basisemotionen steckst du nicht drin und so. Aber es könnte für dich was sein. Es könnte für dich eine Ressource sein. Wenn du jetzt das Thema Wachstumswunsch hörst und aus den unterschiedlichsten Kontexten deines Lebens und Erlebnissen deines Lebens, deine Lebenslinie mal zurückgehst, wo spürst du denn eine positive Resonanz in deinem Körper auf diesen Wachstumswunsch?
Ja, immer an den Stellen, an denen ich gewachsen bin. Das heißt, immer wenn ich was Neues entdeckt habe, erlebt habe.
Super, wenn du was Neues entdeckt hast, erlebt hast. Hast du da ein konkretes Beispiel im Kopf, ohne dass du es nennen musst, oder?
Ach ne, ich könnte jetzt einfach allein auf den Urlaub zurückgehen, gerade in Kenia, super, wo ich sage, okay, es ist halt wieder neue Kultur, neue Begegnungen, neue Bedrohungen, also nicht Bedrohungen oder Unbekanntes, Fremdes, in einer Safari mit einem Löwen, einem Elefanten, da ist Aufregung, da ist Spannung, man kann das vermeiden, man kann den Konflikt, die Begegnung vermeiden, man kann sich ranpirschen und das ist so Wachstumsraum im Unbekannten.
Wachstumsraum im Urkan. Okay, super. Und wenn du das jetzt mit diesen wilden Tieren in Bezug nimmst und ich dich dann frage, wenn du nochmal an diese Situation denkst, dann in Kenia. Wo spürst du denn eine positive Resonanz in deinem Körper? Also wo merkst du diesen Wachstumswunsch?
Schon im Herz-Magen-Gegend, so im Brustbereich.
Brustbereich. Und wie würdest du das Gefühl beschreiben? Also,
das wäre jetzt ein warmes, super. Warmes, warm strahlendes Gefühl.
Mhm, super. Okay, und wenn du da mal ganz kurz nur deinen Fokus drauf richtest, auf dieses Gefühl. Und es für dich aktivierst und ja, dich mal körperlich davon durchströmen lässt und mal es in jegliche Zellen deines Körpers gleiten lässt, dieses Gefühl. Und dann nochmal sozusagen in Kontakt mit diesem Gefühl an diese Mail denkst. Was ist dann anders? Gleich, besser, schlechter?
Ja, komischerweise habe ich jetzt ein Lächeln im Gesicht. Das heißt, aus meiner körperlichen Grundkondition, das hat jetzt so vom Brustkorb in die Fingerspitzen, in die Schultern gestrahlt, warm, hat ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert, habe ich jetzt tatsächlich ein positives Grundgefühl, um diese Mail aufzumachen.
Super, klasse. Also könnte ein Learning für dich sein, wenn ich in Kontakt bin mit dieser Ressource, bin ich in einem guten Zustand, um diese Mail zu öffnen und vielleicht ist da sogar was Positives dann da dran.
Genau.
Ja, super. Und das ist ein Teil der emotionalen Resilienz und eine der Umgangsstrategien, also das Thema emotionale Ressourcenaktivierung, so das ist das eine. Aber ich kann ja nicht immer nur Ressourcen drüber stülpen über irgendwas. Ja, weil die Angst darf ja auch da sein, wenn da so eine ist, oder dieses Genervtsein und so, das darf ja da sein. Ja, und deswegen ist es halt so wichtig zu verstehen, okay, was möchte mir das jetzt hier gerade sagen und dann auch eventuell mal gucken, ob ich irgendwelche Maßnahmen habe, dieses Bedürfnis dann dahinter zu erfüllen. Jetzt hast du vorhin gesagt, boah, hätte ich es mal vielleicht vor den Ferien gemacht. Ja, ist jetzt aber nicht mehr. Ne? Da kannst du jetzt nichts mehr machen. So, ne? Und ja, ich finde das einfach jetzt gerade, nee, passt jetzt nicht. Okay, alles klar, was brauchst du stattdessen? Und da hast du für dich diese Wachstumswunsch dann als Ressource gefunden. Und das war jetzt auch wunderbar passend zu dem anscheinend, wo das Problem lag. So, aber manchmal bin ich wirklich in einem Zustand, da komme ich überhaupt nicht auf Ressourcen gerade. Da fällt mir das überhaupt gar nicht auch ein, jetzt darüber nachzudenken, über Ressourcen. Das ist vorhin das Thema, ich bin kurz davor, auf die Bühne zu gehen. Ja, und da gucken mich 100 Menschen an. Und dann ist sogar einer, der kritisch guckt dabei, wirklich nicht schön ist, ne, für uns. Und auch so auf sowas kann man dann vorbereiten und dann entsprechend mit Emotionsregulationstechniken arbeiten, wo, wenn ich an diese Situation denke, ja, dass da geht entsprechend die Amygdala dann gerade an, ja, oder während ich in dieser Situation drin bin, aber ne, im Emotionscoaching machen wir, während wir daran denken, und dann ein Verfahren benutzen, wo gleichzeitig der präfrontale Kortex angeht. Und dieser Mechanismus der Emotionsregulation nennt sich bifokale Achtsamkeit oder bifokale Aufmerksamkeit, den ich dann nutze. Weil was da ja entsteht gerade in deinem Gehirn ist, ich schalte absichtlich ein Areal jetzt gerade an, also das Stressareal, damit es sich regulieren kann. Ja, und damit es sich regulieren kann, schalte ich den präfrontalen Kortex an, weil wir haben ja vorhin darüber geredet, dass die ganze Zeit im Clinch steht. Dass eine funktionale Konnektivität dann ist, wenn die Amygdala, die darf an sein, aber der präfrontale Kortex entsprechend auch. Und so kann sich die Emotion dann auch regulieren. Ne, dann sozusagen retrospektiv, genau das ist auch der Wirkmechanismus beim EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, dass ja die Traumatherapiemethode ist, ja, um Traumata aufzulösen. Genau diese bifokale Aufmerksamkeit im Sinne von in den Stress reinspüren, das Stressnetzwerk aktivieren und entsprechend beim Therapeuten mit den Augen folgen. Da habe ich deswegen bifokale Aufmerksamkeit, Fokus einmal nach innen und einmal nach außen mit einer Konzentrationsaufgabe mit den Augen folgen und dadurch geht der präfrontale Kortex an. Und dadurch, dass dann der präfrontale Kortex auch mit angeht, reguliert sich die Emotion und wird dann sozusagen zur Information dann hier jetzt einfach. Also sowas wie, ja, da So, da hatte ich mal eine Angst, aber da habe ich jetzt nicht so wirklich Kontakt zu. Die ist jetzt in dem Moment reguliert. So, und da gibt's halt genau diese Therapiemethoden dann zu und dann in diesem Bereich unterschiedlich. Da gibt's EMDR, da gibt's Brainspotting. In der Eilert Akademie hat Dirk Eilert M-Trace entwickelt, das auch ein wundervolles Verfahren ist für ein Kurzzeit-Coaching, Emotionsregulation. Dann gibt's aus Hamburg Wingwave vom Besser-Siegmund-Institut. Dann gibt's Klopftechniken, ja, PEP und so weiter von Michael Bohner. Ja, das sind alles genau solche Techniken, die in diesem Bereich dann auch wirken und dann für eine bestimmte Stresssituation die Stressladung reduzieren, dadurch, dass gleichzeitig der präfrontale Kortex angeschaltet wird. So eine tolle Selbstcoaching-Methode ist das Thema Atmung. Und Atmung, da denkt man sich jetzt, hä, was hat denn Atmung mit dem präfrontalen Kortex zu tun? Ne? Und was hat es denn jetzt mit dem Gehirn zu tun? Und das ist wirklich total spannend. Das ist aus der Forschung der Psychophysiologie. Es gibt das ein schönes Modell von Julian Thayer. Das ist so der Spezialist für das Thema Herz-Hirn-Verbindung oder sozusagen Viszera und Hirn verbinden, also sozusagen die inneren Organe. Und genau nach diesem Namen hat er dann auch sein Modell benannt, das neurovisterale Integrationssystem. Und das beschreibt entsprechend diese Verbindung zwischen Hirn und der Viszera, also der inneren Organe. Und da jetzt mal kurz den Fokus aufs Herz. Wenn wir emotional geladen sind, also genau diese Thematik, die wir vorhin hatten in der Faust mit der Amygdala, die dann zu stark feuert. Präfrontale Kortexaktivität geht runter. So, dann gehen auch weitere Signale dann natürlich durch den Körper. Jetzt nochmal einen Schritt weiter in das vegetative Nervensystem, wo wir zwei Hauptäste haben, den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist unser inneres Gaspedal. Und das sorgt dafür, dass wir, dass gerade unser Körper mit Adrenalin, Noradrenalin geflutet wird, dass wir ja richtig in Aktion treten können. Parasympathikus ist sozusagen das Gegenstück dazu. Die innere Bremse, ja, sorgt dafür, dass die Herzrate runtergeht, dass wir in Ruhe kommen und so weiter. Und diese sind auch ständig in einem Balanceakt, diese beiden. Und das Spannende ist, bei einer hyperaktiven Amygdala geht die Parasympathikus-Aktivität weg. Also das ist so, deine Bremse geht einfach weg. Ja, das ist wie beim Skifahren, du fährst einfach Schuss. Dann in dem Moment, ne, dann den Berg runter. Machst nicht deine Kurven, sondern fährst wirklich Schuss runter. Wenn du ein guter Skifahrer bist, dann ist es ja vollkommen in Ordnung, dann machst du unten eine Vollbremsung und du landest nicht in dem Zaun da unten. Ja, aber dafür brauche ich wirklich nochmal eine richtig gute Bremse dann dafür. Aber bei vielen Menschen da draußen, die müssen ihre Bremse noch trainieren. Das tut dann nicht so gut, wenn die Bremse sozusagen zu lange weg ist. Also die Bremse geht weg, Sympathikus hat gerade Vollgas und dann ist auch entsprechend Vollgas beim Herzen. Ja, das Herz schlägt mir dann bis zum Hals. So, und damit das Herz sich wieder reguliert, braucht es eine Aktivierung des Parasympathikus. Und das kriege ich hin, wenn ich in eine langsame, kontrollierte Atmung gehe. Der durchschnittliche Erwachsene atmet einen Zyklus von 12 bis 20 Atemzügen pro Minute. Der langsame, kontrollierte Atemrhythmus, der am besten erforscht ist, ist 6 Atemzüge pro Minute. Nun, das ist, kannst du als 5-5 Atmung machen, also 5 Sekunden Einatmung, 5 Sekunden Ausatmung. Was sich nochmal herausgestellt hat, ist, dass eine tendenziell längere Ausatmung nochmal stärker wirkt, parasympathisch, weil die Ausatmung ist eher parasympathisch gekoppelt, also mit der inneren Bremse, und die Einatmung erst eher sympathisch. Wenn du einatmest, geht deine Herzrate hoch. Wenn du ausatmest, geht deine Herzrate runter. Wenn ich Trainings mache, zeige ich das auch an einem Biofeedback. Um auch Menschen davon zu überzeugen, schaut mal, das macht direkt was mit eurer Physiologie, die Atmung. Und deswegen sind auch alle möglichen Entspannungsatemtechniken ausatmungsfokussiert. ja, die es da draußen gibt. Und auch sowas wie der physiologische Seufzer, wo ich einatme, also tief einatme, dann nochmal ein zweites Mal hinterher, aber dann ganz langsam ausatme oder seufzen allgemein, dieses, das ist ausatmungsfokussiert, das soll uns entspannen, gerade in dem Moment. Und dann gibt es noch so Atemtechniken, die sollen mich aktivieren, so Wim Hof Atmung, Tummo Breathing, Feueratmung, wie man es auch immer nennen möchte, diese kontrollierte Hyperventilierung, die bringt mich richtig in Aktion, richtig in Energie, die ist eher einatmungsfokussiert. So, aber wir machen eine langsame, kontrollierte Atmung, also eher ausatmungsfokussiert. Und was da passiert ist, können wir entsprechend unser Herz, kriegen wir unser unter Kontrolle, entsprechend, weil das Herz sich koppelt mit der Atmung. Ja, dadurch ist entsprechend, wird der wichtigste Nerv, der kardial wichtigste Nerv des Parasympathikus, also aufs Herz gesprochen, der Nervus vagus, der vagabundierende, der wandernde Nerv, der wird dann sozusagen aktiviert, der kriegt dann eine höhere Spannkraft. Dann schickt der Signale hoch ans Gehirn und sagt dem präfrontalen Kortex, hey, wach mal auf, du hast wieder Arbeit. Wacht auf und reguliert die Amygdala-Aktivität. Und das ist genau das Spannende übrigens bei dieser Herz-Hirn-Verbindung. 80% der Nervenfasern des Nervus vagus laufen von unten nach oben, sprich von Herz zu Hirn. Deswegen ist auch sozusagen die Beeinflussung höher von unten nach oben als umgekehrt. Und der einzige Satz, den man sich da merken darf in diesem Bereich, stammt von Dr. Sylvain Laborde von der Sporthochschule in Köln. Das ist so der Experte für das Thema Herzratenvariabilität, wo genau diese Thematik, diese Spannkraft des Vagus mit gemessen wird. Und zwar lautet der Satz wie folgt: Kontrolliere deine Atmung, um dein Herz zu kontrollieren, um dein Hirn zu kontrollieren. Genau das ist dieser Dreiklang. Wenn ich in eine langsame, kontrollierte Atmung gehe, verlangsamt sich auch mein Herz, dann werden Signale ans Hirn gesendet und die Areale gehen wieder an, die für Emotionsregulation zuständig sind.
Ja, mega stark. Wirkt auch gerade in mir nach und ich muss gerade an auch dieses Broken Heart Syndrom denken.
Oh ja.
Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
Ja, also das Broken Heart Syndrom, oh, das ist ewig lange her, wo ich dann in diesem Bereich dann auch recherchiert habe, weil das ist tatsächlich auch nochmal was anderes, ne? Also das ist geht nochmal in einen anderen Bereich, aber es ist halt auch diese Thematik von ich habe einen wichtigen Menschen dann gerade verloren als Beispiel und es wirkt sich dann entsprechend physiologisch für mich auf. Ich habe ein gebrochenes Herz, ne, und da geht auch dann teilweise die Variabilität im Herzen dann auch entsprechend dann verloren und das ist nicht gut für unsere Herzgesundheit. Also das ist eher wirklich jetzt in den geht in den kardiologischen Bereich dann auch, also das wäre jetzt so Ärzteaussagen, die ich dann treffen würde, das ist geht nicht in meinen Spezialbereich. Dennoch ist es ja spannend, dass ich eine ganz starke emotionale Intensität so stark auf das Herz auswirkt, dass es irgendwann nicht mehr so gut funktioniert und es dann auch irgendwann stillsteht. Also da auch nochmal diese Zusammenhänge. Also wenn ich mit meinen Emotionen kontrolliere, kann ich auch meinem Herzen was Gutes tun. Das gilt übrigens auch für Ärger. Na, auch Ärger. Zu viel Ärger, zu krass in den Ärger, immer wieder gehen. Nicht gut fürs Herz.
Also genau, das ist so ein bisschen die Schleife, die ich zu unserem Anfang auch drehen wollte.
Ja.
Weil wir jetzt ganz viel über das Thema Emotionen gesprochen haben, aber gerade diese Wechselwirkungen, also vor 5 Jahren habe ich mich als extrem rationalen Menschen wahrgenommen und habe auch nur da meinen Fokus drauf gelegt, mit aller Ignoranz gegenüber den emotionalen Anteilen. Und diese Wechselwirkung eben zwischen Körper, Geist, Mental, was ja auch in diesem Modell der 4 Arten der individuellen Resilienz mit abgebildet ist. Und dieses Broken Heart Syndrom ist für mich einfach so, was macht das mit deinem Herz? Also das Broken Heart Syndrom, man kann ja sogar sterben daran, also an Liebeskummer sterben, das ist ja dieses harte, aber das heißt diese Wechselwirkung, das Kardiologische, also man darf halt wirklich alle Bereiche anschauen und ich habe auch sehr intensive Erfahrungen mit PEP gemacht, also mit Klopftechniken und Wingwave und daher habe ich gelernt, wie wichtig das ist, halt wirklich alle Elemente mit einzubeziehen, um die Resilienz quasi zu stärken. Und auch das Thema Atmung, was du gerade angesprochen hast, ich komme ja nur aus dem militärischen Bereich und habe da viel viel auch gelesen und zum Beispiel Navy SEALs haben so als eine ihrer 6 Grundpfeiler Atmung. Mhm. Das heißt, um mit Stress, mit höchsten Belastungen umzugehen, die mal, um es bildlich zu machen, eine der Aufnahmeprüfungen bei Navy SEALs ist ja, dass sie wirklich an einem Uferrand liegen, am Strand und andauernd mit Wellen überschwappt werden und eigentlich gar, ich will nicht Waterboarding sagen, aber ja durch Wasser immer wieder gestört werden und das löst Stress aus. Mhm. Und die lernen da quasi ganz stark die Atemregulation, um damit die Beherrschung ihres körperlichen Systems zu regulieren, um dann in extremen Stresssituationen halt zu funktionieren und widerstandsfähig zu sein. Ja. Und da finde ich so spannend, wie das quasi diese Wechselwirkungen sind und wie halt Atmung die Herzfrequenz verändert, beeinflusst und damit unsere Widerstandsfähigkeit in stressigen Situationen.
Definitiv. Und ich kann das auch wirklich im Alltag nutzen durch kleine Ateminseln, die ich mir im Alltag einbauen, sprich ein Ritual daraus machen, eine Gewohnheit daraus machen. Bei einem Ritual mache ich es bewusst, also denk bewusst dran, das zu machen. Bei einer Gewohnheit, dann geht das sozusagen dann einfach mit. Eine Gewohnheit dann für mich beispielsweise, damit ich auch in einem guten Zustand nach Hause komme, ist, wenn ich zu Hause angekommen bin, mit meinem Auto auf dem Parkplatz stehe, dann nehme ich nochmal ein paar achtsame Atemzüge so für circa eine Minute. Und da muss ich gar nicht mehr dran denken, weil ich das schon jetzt automatisiert habe. Und dadurch gehe ich auch in einen besseren Zustand rein, dann zu meiner Familie und habe auch eine längere Zündschnur. Ne, weil nach einem anstrengenden Tag, das ist halt so, das ist halt genau das Spannende auch, ne, beim Thema Amygdala und präfrontaler Kortex. Die Amygdala hat keinen Überhitzungsschutz. Die kann 24/7, die kann die ganze Zeit arbeiten. Der präfrontale Kortex hat irgendwann einen Überhitzungsschutz. Ja, und dann schaltet er irgendwann ab. Und das merken wir dann auch bei einem anstrengenden Arbeitstag, dass wir abends reizbarer sind, aber auch, dass wir ja vielleicht mehr in uns reinstopfen, ja, und mehr sozusagen konsumieren, also dass wir mehr sozusagen limbisch dann gesteuert werden, emotional gesteuert werden und nicht mehr so die Kontrolle haben. Und deswegen ist es so wichtig, dann nochmal bestimmte Übungen, Rituale zu haben und diese Kontrolle wieder zu erlangen.
Genau. Also ich weiß ja, dass viele Führungskräfte diesen Podcast auch hören. Also kleines Element, was ich im Coaching hatte mit einer Führungskraft, der kam aus einem Meeting, hat eine Info gekriegt, die hat den halt so die Unterputzkabel leuchten lassen, wie ich so schön sage. Das heißt, der ist da richtig schön hochroter Kopf rausgegangen und wollte die Informationen weitergeben an seine Mitarbeiter. Da habe ich gesagt, nee, vorne halt, geh mal kurz in dein Büro, mach mal 5 Minuten autogenes Training an. Ich empfehle immer gerne Maddie Morrison von YouTube, einfach so ein paar Yoga-Übungen und da war einfach nur so Atemtechniken. Dann habe ich ihn da hingeschickt. Ich habe gesagt, dich vermisst jetzt, die 5 Minuten vermisst dich keiner. Er hat das gemacht, Augen zu, Tür zu und nach 5 Minuten kam der komplett reguliert runter, entstresst und ich sage, in dieser Kraft jetzt, in dieser Ruhe, kannst du auch deinen Mitarbeitern die Nachrichten sagen, aber du bist nicht der cholerische, aufgelöste, hektische, der jetzt seine Leute halb anbrüllt, weil er verärgert ist mit Informationen von seinem Vorgesetzten, sondern du bist der in Ruhe, in Kraft seiende, der das vermitteln kann und so willst du auch wahrgenommen werden. Und das ist so wirklich das, was du gerade gesagt hast, System runterfahren, regulieren, finde ich super wertvoll. Und vielleicht ist das auch schon die Überleitung in meine Abschlussfrage, aber bevor ich die Abschlussfrage der Zusammenfassung stelle, ich glaube, du hast sehr schön abgedeckt, was ich heute so ein bisschen geplant hatte, mit dir zu besprechen. Aber gibt es noch etwas, wo du sagst, hier, Danny, das ist mir noch ein ganz wichtiges Thema, das haben wir noch nicht touchiert?
Na, wir haben ja bisher über die Beziehung zu Emotionen gesprochen. Wir haben über das Thema Emotionsregulation gesprochen, Regulationstechniken. Das sind tatsächlich wirklich die wesentlichen Elemente der emotionalen Resilienz, die aber natürlich dauerhaft trainiert werden dürfen. Und wirklich ein Appell an alle Menschen da draußen ist, selbst wenn sie eine unangenehme Emotion spüren, die hat immer auch eine wichtige Funktion dann für uns. Ne, und das ist das Hütermodell, das Sebastian Mauritz entwickelt hat, ja, und wo ich im Austausch entsprechend auch mit ihm bin, dass die Emotionen die Hüter unseres Lebens sind, beispielsweise Ärger als Hüter unserer Werte. Also wenn Sie sich mal richtig ärgern, vor allen Dingen über eine andere Person, dann fragen Sie sich, welcher meiner wichtigen Werte ist hier gerade verletzt und was ist mir hier jetzt gerade wichtig, und das dann kommunizieren. Ja, und wenn mir das klar ist, welche Werte hier jetzt gerade verletzt sind und wo ich dann auch in die Selbstwirksamkeit komme, das zu kommunizieren, dann reguliert sich der Ärger auch besser. sie sind, also du bist noch im Ärger, ne? Wenn du das machst, aber halt auf eine funktionale Art und Weise. Du schenkst der Person Klarheit dann in dem Moment und das ist halt gut für jegliche Beziehungen. Und auch eine Verachtung hat einen Grund, warum sie da ist, und eine Verachtung hat eine Funktion der Abgrenzung, hat eine Funktion des, welchen Spiegel sehe ich denn auch in dem anderen? Ne? Robert Betz hat ja diesen schönen Begriff der Arschengel bekannt gemacht, und da ist Verachtung, spielt eine ganz große Rolle. Ne? Und da ist ja auch genau dieses Spannende, was erkenne ich von mir, wenn ich den anderen betrachte, den ich verachte? Und dadurch schlage ich schon wieder eine Brücke zum anderen und kann dann schon wieder in die Empathie gehen, weil Verachtung tötet Empathie ab. Verachtung schaltet die Hirnareale aus, die für Empathie zuständig sind. Eine Trauer, ja, wenn ich in der Trauer hängen bleibe, Trauer ist eine sehr stark vergangenheitsbezogene Emotion, wo ich in der Vergangenheit stecken bleibe. Und das auch emotionsdynamisch dann zu verstehen, okay, es geht darum, weiterhin diesen Wert, den ich damals verloren habe, sei es ein geplatzter Traum, sei es eine Beziehung, die verloren gegangen ist und so weiter, dass ich das weiter im Herzen trage, diesen Wert dann davon, aber natürlich im Blick auf die Zukunft. Und die Vergangenheit heile ich damit, indem ich entsprechend den Wert erkenne. Deswegen auch Dankbarkeit spielt da eine ganz große Rolle. Also es geht wirklich darum, vor allen Dingen auch bei emotionaler Resilienz und einem guten Emotionsmanagement, dieses ganze Team, was ich da habe, du hast vom inneren Team gesprochen, wirklich zu kennen und zu sagen, was sind dessen Stärken und wo kann ich die einsetzen und mit wem kann ich die zusammenbringen. Also wir sind als Menschen, müssen wir richtig gute Führungskräfte sein für unsere Emotionen. Diese Teamkonstellation richtig zusammenbringen, dessen Stärken ausleben lassen, den ich jetzt hier gerade vor mir habe. Und das ist genau das, was ich halt auch versuche, Führungskräften beizubringen bei meinem Thema der gesunden Führung, dass ich dann trainiere bei den Führungskräften, Kräfteentwicklungstrainings. Und das ist genau diese Thematik, ne? Also dieses Thema der Selbstführung, wo ich meine eigenen Emotionen verstehe, aber wo ich halt auch ein Verständnis dafür bekomme, okay, selbst auch der Ausdruck meines Gegenübers von Ärger hat jetzt einen Grund und vielleicht könnte ich ja dahinter kommen, welches Bedürfnis dahinter steckt, welches Motiv dahinter steckt und dass ich da entsprechend dieser Person helfe. Wenn ein Mitarbeiter von mir eine Angst spürt, welche Sicherheiten braucht er? Angst zeigt mir, da sind noch nicht alle Sicherheiten da. Was braucht ihr? Welche Sicherheiten braucht ihr von mir? Und darauf entsprechend einzugehen. Wenn ich in ein Change-Management reingehe und in der Vergangenheit in einem Change-Management Enttäuschungen erlebt wurden, ja, dass ich da nicht direkt auf die Zukunft blicke, sondern dass ich erstmal in der Vergangenheit aufräume und sage, welche Enttäuschungen wurden erlebt und welche Werte wurden verletzt und dass ich dann von da aus dann erst weitergehen kann. Und das kriege ich halt erst hin, wenn ich diese emotionalen Dynamiken verstanden habe. Und da ist das Hüter-Modell beispielsweise auch sehr, sehr gut zu.
Ja, hier ein kleiner Verbrauchertipp auch. Es gibt ein sehr schönes Demo-Coaching auf YouTube von Gunter Schmidt, der das auch mal sehr hervorragend einbindet. Was ist eigentlich das Positive in dieser Emotion? Mhm. Also wirklich so ein Reframing-Prozess. Wie benennen wir es denn anders? Ne? Ekel ist der Schutz der Gesundheit zum Beispiel. Mhm. Oder der Hüter der Gesundheit, würde vermutlich Sebastian sagen. Also, dass man wirklich aus diesem unangenehmen Gefühl das Positive ableitet und deren Funktionen erkennt. Ja. Und dann ist dieses, den Satz haben wir heute noch gar nicht gebracht, you name it, to tame it, benenne das Gefühl und du kannst es beherrschen oder zügeln. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also vielen Dank auch für dieses Hüter-Modell, finde ich mega wertvoll und hilft, glaube ich, auch in der emotionalen Intelligenz und der emotionalen Selbststeuerung und Führung. Mhm. Wenn ich jetzt unser Gespräch so ein bisschen zusammenfassen wollen würde und dir die abschließende Frage stellen würde, wäre das, wie hilft Emotionsregulation der individuellen Resilienz?
Ich würde da Maya Storch zitieren. Die hat gesagt, Emotionsregulation ist der Kern der Resilienz. Ja, und das ist es für mich. Also wie beeinflusst es es? Emotionen beeinflussen alle möglichen unsere Lebensbereiche, Beziehungen, Entscheidungen, die wir treffen, Motivation. Wenn ich Emotionen regulieren kann, dann kann ich auch diese Bereiche meines Lebens wirklich wunderbar meistern. Und diese Bereiche sind so wichtig für das Thema der individuellen Resilienz. Also Nutzen Sie Ihre Emotionen so, dass sie für und nicht gegen Sie arbeiten. So funktioniert emotionale oder Emotionsregulation für individuelle Resilienz.
So, und liebe Zuhörerinnen, wenn ihr jetzt hier ganz viele Namen gehört habt, dann empfehle ich euch sehr gern die Folge. Also ihr dürft ganz weit runterscrollen. Bei Folge 24 findet ihr Sebastian Mauritz. Das ist jetzt schon 4 Jahre her.
Wow.
Folge 183 findet ihr die Folge mit Professor Dr. Friedemann Schulz von Thun zum inneren Team. Und in Folge 192 findet ihr die Folge mit Maja Storch. Das heißt, schaut gern mal rein, hört euch es an. Bevor ich jetzt aber hier das so schön abbinde, habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich, lieber Ruben.
Ja, super gerne.
Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Emotionale Intelligenz. Und du wolltest was sagen. Sag mal gerne.
Nee, okay.
Nö, mach ruhig. Also emotionale Intelligenz, Punkt. Ein gutes Emotionsmanagement, ne, bei mir selber, in der Selbstführung, aber auch in der Fremdführung.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Das ist jetzt das Seminar Emotionale Resilienz, das nochmal wirklich eigenständig entwickelt zu haben, an die Frau und an den Mann gebracht zu haben. Und ich liebe es, mit Profis zusammenzuarbeiten und so richtik abzunörden über diese Thematik, so wie ich es auch mit dir jetzt gerade gemacht habe. Ja, und deswegen bin ich so stolz, dass ich das nach draußen gebracht habe. Und da vielen Dank an die Resilienzakademie, auch um Sebastian Mauritz, weil dort gebe ich dieses Seminar dann in diesem Bereich. Und das ist wirklich total toll, weil dieses Thema fertige Trainingspakete zu haben, die jemand dann als Resilienztrainer, Resilienztrainerin 1:1 umsetzen kann, das finde ich cool. Und dass sie das dann auch machen, finde ich super. Also bin auch stolz auf die Community.
Ja, und hier vielleicht auch nochmal gleich den Verbrauchertipp. Also ich werde dieses Jahr auch auf dem Metaforum Sommercamp sein, wo ihr letztes Jahr wart, von Oliver Martin und Julia Andersch, die waren ja auch schon hier. Also da auch immer wieder Hochkaräter, wie zum Beispiel die Repräsentanten der Resilienzakademie, wenn ihr euch auch mit dem Thema mal auseinandersetzen wollt, in einer sehr schönen Umgebung. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Also ich würde mich als sehr kreativen Menschen bezeichnen, weil ich Modelle entwickle, Methode entwickle und so weiter, ins Trainingsdesign gehe. Was ich nicht kann und wo ich dich so sehr beneide, ist das Thema, das grafisch auch darzustellen, dass die Gedanken, die ich im Kopf habe, die in Bilder dann nochmal grafisch zu packen. Ich kann die in wortliche Bilder packen, aber ich gucke manchmal auf die Folien von manchen Leuten und ich brauche immer eine Grafikdesignerin oder einen Grafikdesigner an meiner Seite, die diese Ideen, die ich habe, auch umsetzt. Und das wäre wirklich so eine Fähigkeit, die ich habe, um diese Gedanken zu materialisieren.
So, das ist als hätten wir es abgesprochen oder abgestimmt, ja? Haben wir nicht. Wir nehmen die Folge heute am Dienstag, den 7. Januar auf und heute um 20 Uhr ist die Kickoff-Veranstaltung für den Paperwings Club. Das heißt, jeden Dienstag findet jetzt um 20 Uhr mein Visualisierungsworkshop-Webinar statt. Das heißt, wenn ihr Freitag jetzt die Folge hört, die erste Veranstaltung ist jetzt schon gelaufen und ab jetzt jeden Dienstag gibt's genau das, wo ihr reinschalten könnt und dann mache ich meine Visualisierungs-Online-Workshops, weil es das immer mal als Fragestellung gab. Also danke für diese glückliche Überleitung ohne Absprache.
Sehr gerne.
Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Das erste war Die neue Medizin der Emotionen von David Servan-Schreiber. Das ist wirklich das war ein Wow-Moment für mich, als ich diese Ideen dort drinnen gesehen habe. Durfte ich da mit dran schreiben, an diesem Buch, war die Mimikresonanz Profibox von Dirk Eilert. Da ist so viel Emotionswissen dann auch drinnen. Ne? Das ist ein hervorragendes Kompendium, was Körpersprache angeht, was Emotionen angeht. Es ist mega, also bin ich immer noch ehrfürchtig, was dieses Projekt angeht. Und das dritte, und ich mache jetzt mal eins, was ich aus letzter Zeit dann auch gelesen habe, weil es so eine krasse Kränkung war im Sinne meines Emotionsverständnisses, war Wie Gefühle entstehen von Lisa Feldman-Barrett. Das ist ja nochmal, die hat ja wirklich die gesamte Emotionspsychologie über den Haufen geworfen, weil sie ja genau gegen diese Basisemotionstheorie argumentiert und sagt, Emotionen sind konstruiert. Und das ist auch eine ganz, ganz spannende Thematik, die wir auch in unsere Arbeit integriert haben. Ja, das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Habe ich 2018 zum ersten Mal auf Englisch gelesen und dann ist ja jetzt nochmal auf Deutsch rausgekommen, habe ich es nochmal gelesen und das ist wirklich sehr spannend.
Stark. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Du bist nicht gut genug. Ich habe einen sehr, sehr guten Kontakt zu der Emotion Scham. Sehr guter Freund, auch zur Emotion Angst habe ich sehr, sehr guten Kontakt. Sind ständige Begleiter und was sie mir beigebracht haben, ist entsprechend mich vorzubereiten, mir Sachen anzulesen und mich anzustrengen, damit ich eine Sicherheit spüre in den Dingen, die ich tue. Ja, und das ist total spannend. Nach dem konnte dann auch eine gewisse Leichtigkeit kommen. Ja, also du bist nicht gut genug, war immer ein spannender Glaubenssatz, der mich manchmal immer noch hindert.
Na, das ist nämlich die spannende Folgefrage. Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Das ist total spannend. Das ist sehr organbezogen, also sehr körperlich bezogen. Und zwar ist das, du kannst deinem Gehirn vertrauen. Und es ist total spannend, dass mein Gehirn mir immer wieder Lösungen bietet und mir immer wieder einen Weg zeigt. Und da kann ich total darauf vertrauen, ne, dass in der Nacht eine Idee kommt oder dass ich, wenn ich manchmal ganz kurz was absitze, dass dann was kommt, was dann eine gute Lösung ist. Ja, manchmal habe ich Blockaden, aber mein Gehirn finde trotzdem irgendwie einen Weg. Es gab mal eine Zeit, wo ich meinem Gehirn überhaupt nicht vertraut habe. Das ist aber Gott sei Dank Jahre her. Und jetzt inzwischen ist es wirklich eine Sache, die eine super Sache ist. Auch in Zusammenarbeit mit anderen Menschen, weil ich helfe ja auch anderen Menschen beim Trainingsdesign, wissenschaftsorientierten Trainingsdesign. Und mein Gehirn bringt mich irgendwie immer in eine ganz gute Richtung, um da auch anderen Leuten zu helfen.
Sehr cool. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Das war zum einen dieses Thema, jemand hat Vertrauen in mich und sieht meine Kompetenz. Und da ein ganz großes Dankeschön an Dirk Eilert, der bei mir eine Kompetenz wahrgenommen hat und mich in der Eilert Akademie sozusagen mit aufgezogen hat. Das ist das eine. Dann das andere ist diese Thematik, hinter jeder Emotion steckt eine Funktion. Das war wirklich eine ganz, ganz krasse Erkenntnis, die mich wirklich in allem, was ich mache, begleitet. Und das dritte, das kommt von Sebastian Mauritz, das ist, was auch immer du tust, tust aus einem guten Zustand heraus. Ja, und dieses Thema des guten Zustandes. Ja, das ist also Vertrauen in mich, das mir gegeben wurde und dann sozusagen inhaltliche, die ich weitergebe, lebe und die meinen Zustand verändern und auch den Zustand anderer Menschen, mit denen ich arbeite.
So, und jetzt kommt eine neue Frage im Paperwings Podcast für 2025. Welche Menschen inspirieren dich?
Menschen, die mich inspirieren, sind Menschen, die mutig sind. Menschen, das ist für mich so eine Tugend, die ich wahnsinnig bewundere, wenn eine Person etwas macht, obwohl sie Angst hat und dann da durchgeht, die inspirieren mich extremst, ja, und diese Heldinnen und Heldengeschichten finde ich einfach super, super geil. Also, was mich am meisten immer an Heldengeschichten interessiert, ist die Origin Story halt, ne, also dieses Thema. Wie ist diese Person dann dazu gekommen? Welche Struggle hatte die? Was hat die überwunden? Und so weiter. Und Menschen, die das hinbekommen und da auch Grit zeigen, also Grit definiert als eine Leidenschaft gepaart mit einer unerschütterlichen Beharrlichkeit über einen längeren Zeitraum, um Langzeitziele zu erreichen, das sind Menschen, die mich echt inspirieren.
Sehr cool. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ich bin gläubiger Christ, Jesus wär's. Mit diesem Mann würde ich mich extrem gerne mal treffen, unterhalten. Ich gucke gerade die Serie The Chosen. Das ist so die erste Serie über das Leben und Wirken von Jesus Christus und seinen Jüngern. Und das berührt mich wirklich jedes Mal. Und ich denke mir, boah, ich würde so gerne diesen Menschen treffen und so gerne mal mit ihnen in Kontakt gehen. Und ja, das wäre die Person.
Wo findet man die Serie?
Die findet man, oh, um Gottes Willen, wo gucke ich die denn? Weil es gibt The Chosen, gibt es halt auch eine Website, wo man die halt einfach gucken kann. Und ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht, ob die auf Prime läuft oder auf Netflix. Ich glaube Prime, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Aber okay. Es gibt auf jeden Fall so eine The Chosen-Seite, wo man das sich angucken kann.
Okay, cool. Ich will ja mal mit praktischen Takeaways hier rausgehen.
Ja, von daher. Ja.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Mach einfach, Junge. Also das ist wirklich so ein wird schon. Na, das ist diese Thematik, weil ich mit extremst vielen Ängsten durchs Leben gegangen bin. Das ist auch das, was mir der Glaube geschenkt hat, also dieses Vertrauen. Dann in den Fluss des Lebens ist auch das Thema seelische Resilienz, wo ich nochmal Werbung machen möchte für Christina Komnick mit ihrem wundervollen Konzept. Na, und das ist eine ganz tolle Sache. Also dieses Thema Vertrau, dass es gut werden soll. Vertrau in deine Fähigkeiten, Vertrau auf die Menschen um dich herum, auf dein soziales Netzwerk und es wird schon alles.
Ja, vielleicht auch da dieser Resilienz-Takeaway, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Mhm. Ne? Also dieser Punkt bei gläubigen Christen oder bei gläubigen Menschen, nochmal so ein Anker, so ein Auffang, finde ich ja nochmal super wertvoll.
Ja.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Dass ich mein Leben gelebt habe. Mein Vater hat immer so einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, am Ende meines Lebens möchte ich nicht das Leben eines anderen gelebt haben. Und das ist so ein Thema von mir, das mich in meinem Leben immer wieder begleitet. Das ist auch meiner hohen Verträglichkeit und auch gepaart mit Neurotizismus wahrscheinlich verschuldet, dass ich sehr nah an andere Menschen herangehe und sozusagen mich mit denen verbinde und dann mich selber ein bisschen verliere und aufgebe. Dieser Emotionsbegriff im Französischen, das Don de Soi, also dieses Selbstaufgabe, das Selbsthergeben, das ist bei mir sehr ausgeprägt. Und dieses Thema, ich habe meins gefunden und ich habe meins dann auch gemacht und habe meinen Kindern, ich habe zwei Kinder, einen Vierjährigen und eine Zweijährige, dass ich auch denen das mitgegeben habe. Und das ist teilweise dann auch noch wichtiger dann im globalen Kontext, dass ich nützlich war für die Gesellschaft. Also dass ich ein Vermächtnis hinterlassen habe, was nützlich ist für andere Menschen.
Sehr schön. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Das lautet für mich wirklich inzwischen, nutze deine Emotionen so, dass sie für und nicht gegen dich arbeiten. Deine Emotionen sind deine Freunde, nicht deine Feinde. Und das ist es wirklich für mich. Also, weil dieses Thema Emotionen begleitet mich wirklich überall hin. Und ich möchte Freundschaft mit ihnen schließen. Egal, was gerade da ist, welche gerade da ist, in welchem Kontext auch immer. Und genau das, dieses Thema Emotionen sind deine Freunde und deine Komplizen.
Sehr schön. Lieber Ruhm, vielen, vielen lieben Dank über dieses Gespräch der einen Art der Resilienz, der individuellen Resilienz, der Emotionsregulation. Vielen, vielen Dank für dieses fundierte, praxisnahe und sympathische Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Danke für die Einladung, denn ihr habt mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir auch nochmal abzunörden in diesem Bereich.
In diesem Sinne, vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.